Für die, die jetzt hier ganz neu sind und vielleicht zum ersten Mal oder zum dritten Mal hier sind, möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen. Auch für diejenigen, die online sind, die vielleicht nicht in Düsseldorf sind, irgendwo in NRW oder in Deutschland oder Europa oder außerhalb. Wir haben einige, die dann von weit fern dann immer zugucken. Auch dann Freunde in Israel, in Jerusalem, wollen wir euch dann alle willkommen heißen und freuen uns, dass ihr jetzt mit dabei seid. Wir sind jetzt in der dritten Teil unserer Predigtreihe zum Thema Segen und Finanzen. Können wir ein Bild, ja, den Bild von dem Buch dann zeigen? Okay. Wir haben dieses Buch am Leben voller Segen und das wollen wir auch jetzt jeder hier schenken. Und ich freue mich, dass unser ganzes Kontingent ist jetzt weg. Ja, wir haben nur 5 Stück noch übrig. Die liegen auch vor den Eingangstür hier dann aus. Wenn nach dem Gottesdienst du noch keine bekommen hast, ich würde sagen, in der letzten Strophe, der letzte Lied heute, geh draußen und hol das Buch. Aber wenn, dann du gerne eine hättest und das kein mehr übrig, nächste Woche hoffen wir, dass wir noch mehr hier haben. Okay? So, in der nächste Woche wollen wir mit neuer Bestellung unsere Kontingent ergänzen und noch mehr holen. Wir wollen das euch schenken. Manche von uns sagen, ja, ich mag Geschenke, möchte ich auch schenken. Na, und dann kann man auch dann mit Spende auch dann zurückschenken. Und da ist auch die Möglichkeit da draußen. Lukas Kapitel 12, Vers 22. Da haben wir, dann wandte Jesus wieder an seine Jungen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für euer Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen und der Körper wichtiger als Kleidung. In diesem Reihe wollen wir dann verkünden und wollen wir, dass wir alle verstehen, dass Gott möchte, dass wir ein Leben voller Segen haben, nicht ein Leben voller Sorgen. Nicht ein Leben voller Sorgen. Gottes Plan für deinem Leben und für meinem Leben ist ein Leben voller Segen zu haben, zu leben. Nicht ein Leben voller Sorgen. Und für die, die dann hier neu sind, sei entspannt. Wir wollen, dass du dann bei deinem Hiersein vielleicht erst mal in Erfahrung jetzt dann bringst, wie wir Christen mit unseren Finanzen umgehen wollen. Und auch wenn es für dich eine Hilfe ist, für die, die neu sind, dann freue ich mich, aber lehn dich zurück, entspann dich, wir sind nicht dein Geld hinterher. Sind wir nicht. Gott ist aber dein Herz hinterher. Gott möchte deinem Herz in meinem Herz haben. Okay? Aber okay, wir reden heute Tackles. Wir auch eigentlich die letzte Predigen haben wir ziemlich klar gesprochen und praktisch. Aber keiner hier dürfte sich oder sollte sich irgendeine Druckempfinden haben. Nein, wir wollen ein Leben voller Segen, nicht ein Leben voller Sorgen. Und das ist uns wichtig. So, in der letzten zwei Botschaften haben wir Folgendes dann gelernt. Und lasst uns das einen kleinen Rückblick machen. Erstens, Christ zu sein bedeutet, Gott auch mit meinen Finanzen zu ehren. Zweitens, wir geben den ersten Zenten, die erste Zenten geben wir, um Gott unsere Finanzen zu ehren. Wir geben den ersten Zenten, um Gott mit unseren Finanzen zu ehren. Drittens, die erste Zente dann heiligt der anderen 90%. Viertens, Gott will vervielfachen, was wir ihm aus den 90% geben. Fünftens, wir müssen dann loslassen. Sechstens, der Einstellung des Herzens macht einen großen Unterschied. Wie wir hier und diese Beispiel damit, ich brauche 200 Euro. Ne? Und dann, welch ein Segen ist es gewesen, ne? Dass erstmal Judith, den ich die 200 gegeben habe, dass Judith das mir zurückgegeben hat. Aber dass auch dann einer aus unserer Mitte spontan geantwortet hat, fast so schnell wie Judith. Ne? Ich habe auch dann 200, wenn du es brauchst, Josef, kannst du es haben. Aber da war der Botschaft, Nummer 7, es ist sowieso sein Geld. Nicht nur die Zehnte, sondern es ist alles seins. Nur eine Frage, okay Gott, ich will, möchte dich ehren damit. So heute gehen fortsetzen und sprechen wir über Haushalterschaft, Schulden frei werden und die Gabe des Gebens. Ja, manche von uns hätten gerne die Gabe des Empfangen. Ne? Das Gabe des Nehmens. Aber wir sprechen heute über die Gabe des Gebens. So lass uns beten. Lass uns beten. Jesus, du hast gesagt, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Hilfe uns. Schätze dort zu haben, wo unsere Herzen sein sollen. Hilf du uns, unsere Schätze dort da zu haben, wo unsere Herzen sein sollen. Das zu schätzen, was du schätzt. Und unsere Schätze dorthin zu bringen, wo sie am besten aufbewahrt werden, bei dir. Dafür beten wir, inspiriere du uns, rüste uns aus. Vater, komm, verändere du uns, wo wir Veränderung brauchen. Beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Gott belohnt. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott, der liebt. Und wenn der dich anschaut, wenn der himmlische Vater, deine Schöpfer, dich anschaut und betrachtet, aus ihm heraus will er nur das Allerbeste für dich. Gott ist auch ein Gott, der belohnt. Er will nicht nur das Beste für dich, aber der will dich auch belohnen. Gott ist ein Gott, der auch belohnt. Guck mal, Gott belohnt. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihm gibt und dass er die belohnt, die ihm aufrichtig suchen. Gott belohnt die, die ihm suchen. Guck mal, Gott belohnt geben. Matthäus Kapitel 6, Vers 3. Wenn du den Armen etwas gibst, dann sollst du deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Gott belohnt das Geben. Guck mal, Gott belohnt Beten. Matthäus Kapitel 6 wieder. Wenn du betest, geh in deine Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Gott belohnt Fasten. Matthäus 6 wieder, Bergpredigt. Wenn du aber fastest, dann pflege deine Haare, wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Gott liebt, aber Gott auch belohnt. Er belohnt auch gut Haushalterschaft. Der möchte gutes Haushalterschaft belohnen. Da sehen wir in dieser Geschichte in Lukas Kapitel 19, wo Jesus ganz klar darstellt, wie Gott das belohnen wird. Er sagt es, trotzdem wurde dann er zum König und er spricht über sich selbst eingesetzt. Und als er zurückkam, der König, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Na, ich habe mitten in der Geschichte hier den Bibelstelle auskopiert. Aber da war der König und er hat einem Diener 10 Säcke Gold gegeben und der andere 5 und der andere nur einer. Und wie es hier sagt, dann irgendwann kam der König zurück und er kommt und er sagt dann, er ruft denn zu ihm. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder erzielt hatte. Also jetzt geht es um Haushalteschaft. Der erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat weitere 10 eingebracht. Da sagte der König zu ihm, hervorragend. Du bist ein guter Mann. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von 10 Städte werden. Gott belohnt Haushalteschaft. Und da sehen wir dann ein sehr wichtiges Prinzip. Zuerst mit kleinen Brötchen backen. Treu mit wenig. Wenn wir hier sind und wir wissen, ich habe wenig, das ist der beste Startpunkt, um ein Leben voller Segen durch die Finanzen zu beginnen. Guck mal in Lukas Kapitel 19, Vers 17, da sagt der König zu ihm, weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Ich liebe Rangers. Ich bin in Pfadfinder groß geworden. David, unser Hauptstammleiter, ist da ein Kluftreuter. Ja? Respekt. Und in meinem Stamm in Australien sind wir viel hiken gegangen. Ja, ich habe jetzt hier ein Bild von einem Camp, die wir in der Ranger-Leiterschaft machen. Das ist mein NTT, National Training Trail. Und da mussten wir hiken. Und da hier hat man einen Workshop gehabt, wie man gut und leicht, nicht zu schwer seinen Rucksack packt. Ja? Weil es ist ein interessantes Phänomen. 2 Ranger packen für einen Hike. Die haben die gleiche Packliste. Ähnlicher Rucksack. Aber bei einem Ranger ist der Rucksack so überfüllt, so stramm gepackt, die Reißverschlüsse gehen kaputt. Und der Rucksack steht von alleine, weil es so viele Zeugs da drauf hat, so schlecht gepackt. Auf der anderen Seite hast du der zweite Ranger. Gleicher Rucksack, gleicher Packliste. Und der hat noch Platz übrig im Rucksack. Wieso? Wieso? Ich war dann unterwegs in Australien. Und das haben wir wirklich erlebt. 5 Männer gehen in der Wildnis mit einem Geländewagen. Und mein Bruder musste unsere sogenannte Swags. Ja, Swags ist ein Bett, Zelt und am Bett lagen alles in einem. Und er musste diese Swags, 5 Swags in die Swag-Taschen einpacken. Und er hat, mein Schwager sagt zu meinem Bruder, Hamish, mach du das bitte. Und Hamish hat die eingepackt und die waren richtig stramm. Also der hat die Taschen für diese Swags kaum zugekriegt. Die waren so groß und sperrig. Und wir müssten sie oben auf dem Dach festbinden, auf dem Geländewagen. Und Trevor, mein Schwager, sagt zu Hamish, es war jetzt 6 Uhr morgens, was soll das? Und so Hamish sagt, und Trevor holt alle 5 runter, der gleiche Swag, Ne? Das ist so eine kleine Matratze mit Schlafsack und kleine Zelt, damit die Mücken nicht reinkommen. Der gleiche Swag, mit der gleichen Taschen, so gut zusammengerollt, alle Taschen waren lose. Man hätte noch mehr in jede von diesen 5 Taschen reinpacken können. Erst dann passten alle 5 auf dem Dach. Wieso? Gleiche Tasche, gleiche Swag. Wieso? Einer könnte gut packen, der andere nicht. Sonst alles anders blieb gleich. Und so ist es mit dem Prinzip von guter Haushalterschaft. 2 Familien, gleiche Große, Kinder ähnliche Alter, kriegen ähnliches Gehalt. Okay? Einer hat immer zu wenig Geld am Ende des Monats. Beziehungsweise in der zweiten Woche ist das Geld ausgegangen. Die zweite Familie, am Ende des Monats schafft es doch noch was irgendwie zu sparen. Gleiche große Familie, Kinder gleiche Alter, gleiche Gehalt im etwa. Eine schafft es zu sparen, die andere ist in Not. Wieso? Oft, nicht immer, aber oft ist der Grund der Unterschied in Haushalterschaft. Und wir haben gesehen, dass Gott Guthalterschaft, Haushalterschaft belohnen möchte. Es gab eine Zeit, wo ich habe selber empfunden, dass die Haushalterschaft konnten wir besser machen. Ja, und ich, genauso wie auf den Rügen-Hike, da gab es einen Workshop, hey Leute, wie könnt ihr besser eure Rucksäcke packen, habe ich eine Fortbildung für mich organisiert, wie kann ich das dann besser machen? Und das habe ich vor ein paar Jahren euch weitergeben, möchte ich euch jetzt heute auch weitergeben. Weil Gott möchte, dass wir schuldenfrei vorgehen. Ein wichtiges Prinzip von Haushalterschaft ist, so wenig Zinsen und Schulden zu bezahlen wie möglich, dass wir es erleben, wie es gesegnet ist, schuldenfrei zu leben. Guck mal in Römer Kapitel 13, Vers 8. Spricht es nur von 2 Arten von Schuld. Ja? 2 Arten. Bleibt also niemand etwas schuldig. Erste Art von Schulden. Bleibt niemand außer dem einen, einander zu lieben. Also die Liebeswährung, da sind wir immer anderen schuldig. Wir wollen immer anderen lieben. Aber diese anderen dann mit Ressourcen und Geld. Hey, es ist Gottes Plan für uns, dass wir schuldenfrei leben. Das ist ein Ziel. Der Robert, der diesem Buch geschrieben hat, erzählt von dieser Phase seines Lebens, als er gelernt hat, dass es ein Segen ist und es ist gute Haushaltschaft, dann schuldenfrei zu werden, wenn der erzählt von einem Auto, den der finanziert hat. Das war der Anfang der 80er Jahre. Hatte ein Hausdarlehen gehabt und ein tolles Auto, wunderbares Auto. Aber der Rückzahlung, monatliche Rückzahlung für das Auto war ungefähr $370. Ja, $370 ist heute viel. In 1980 viel. Und der dachte, ne, es ist normal. Und wir verdienen es, ein tolles Auto zu haben. Aber dann hat Gott ihm angesprochen, durch diese Bibelvers, komm, schuldenfrei werden. Dann hat er die Augen geöffnet bekommen und hat gemerkt, der hat genauso viel für den Auto monatlich bezahlt, für seine Darlehen, wie für sein Haus. Und dann erzählt er seine Lebensgeschichte, wie er gelernt hat, gutes Haushalterschaft zu praktizieren, Prinzipien gelernt. oder nach unserem Sinnbild. Wie kann man besser packen? Für ihn hieß es, ihr monatliche Ausgaben und alles anzupassen. Sparen und verzichten. Leben im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Wenn wir dann ein Haus haben, das viel zu groß ist, ist es wie mit meinem Rucksack. Ich bringe meine Matratze von zu Hause mit. Mein ganzer Decker, mein dicker, fetter Federdecker. Und dann, ich versuche das in meinen Rucksack einzupacken. Du merkst, da wo ich schlafe, ist zu groß. Und manche von uns für gute Haushaltschaft dann werden erkennen, meine Wohnung, mein Haus, da wo ich bin, da muss ich downsizen. Da ist zu groß, die Kosten sind zu viel. So, hier haben wir das, was ich gesagt habe. Können wir zu den nächsten Folien gehen. Das ist, was ich gelernt habe, dann durch diese Weiterbildung in ein Buch. Übrigens, der diesen Buch geschrieben hat, wovon ich dann gute Haushaltschaft gelernt habe, ist nicht einer, der Millionäre dann irgendwie berät. Ist jemand aus dem Überschuldungsdienst, der berät Leute, die zigtausend Euro überschuldet sind. Ich dachte dann, der Junge ist realistisch, der ist vom Fach und der versteht, wie man seine Finanzen gut verwalten kann. Und so hilft er und schlägt er vor, gutes Haushalterschaft für Menschen, die es eng haben. Und wie du da mit guter Haushalterschaft dann aus der Enge und aus der Not rauskommst. So erstens, der erste Zehnte an Gott. Und dann fünf Kategorien. Das ist der erste Schritt, dein gesamtes Einkommen aufteilen. Das ist der erste Schritt. Die Zehnte, dann 60% Haushaltskosten, 15% Schuldenrückzahlung, 7,5% Sparen und 7,5% Luxus, sowie Kino und Restaurant. Okay? Und die fünfte ist, du fängst an, ein Rücklager aufzubauen. Okay? Zweiter Schritt ist, du richtest fünf Kontos ein Konto einrichten, ne? Fünf Kontos. Okay? Now, die Zehnte, die du hast, geht sowieso dann zu deiner lokalen Gemeinde. Aber das erste Konto, Girokonto, ist die 60% Haushaltskosten. Zweite Konto ist ein Sparkonto, 15% Schuldenrückzahlung. Dritte Konto ist auch ein Sparkonto, 7,5% Sparen. Und vierte Konto ist ein Girokonto, 7,5% Luxus, Restaurant und Kino gehen. Fünfter ist auch ein Sparkonto, Rücklage. So, hier haben wir fünf Kontos, wie fünf Finger in der Hand. Der erste ist dein Hauptgirokonto und das dient alle anderen. Okay? Und diese Prozentteile, die wir gesagt haben, die richtet man ein, man erstmal rechnet sie aus und die geht jeden Monat automatisch raus per Dauerauftrag. Damit du gar nicht mehr darüber nachdenken müsstest. Geht automatisch einfach in jeden Konto rein. Okay? Das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt. Du kannst, und einige von uns werden das machen müssen, deine Aufteilung anpassen. Also hier habe ich nur grundsätzliche Richtwerte. Aber kann sein, dass du mehr brauchst für deine Haushaltskosten. Du brauchst 70% oder vielleicht 80%, aber hier, der erste Zehnte geht dann an Gott, weil er es will. Und dann 70% zum Haushaltskosten. Und vielleicht hast du viele Schulden. Manche von uns haben vielleicht 4 oder 5 Kreditkarten, die schon am Limit sind. Ja? Ich weiß es, weil wir sprechen mit euch in der Seelsorge. So, ich weiß, was der Alltag betrifft für einige von uns. Und dann, okay, dann 20% zu den Schulden und Rückzahlungen und dann 2,5% sparen, 2,5% am Luxus. Und der Rücklage muss viel langsamer dann aufgebaut werden. Aber diese Aufteilung kann man anpassen. So als als ich das gelernt habe, habe ich mich hingesessen und zusammen mit dem Morris haben wir das berechnet und haben wir gestartet. Und ich sage euch, Gott hat das belohnt. Nur die gute Haushalterschaft, das hat es belohnt bei uns. Und wir haben gemerkt, viel verantwortungsvoller unsere Geld und Finanzen zu verwalten und auszugeben, hat so viel ausgemacht. Ja, das kann man viel vertiefen. Ich habe jetzt euch eine gute, das ist ein toller Grundprinzip, was ich euch gezeigt habe. Und wenn man mehr darüber wissen möchte, meldet euch bei mir, schreibt ein Büro, sagt, ich habe Interesse an so einem Workshop oder so einer Vertiefung von Haushalterschaft. Und machen wir gerne mit uns. Das ist, was Gott belohnen möchte. Aber Gott belohnt nicht nur, der auch befähigt. Und es gibt eine Sache, heißt die Gabe des Gebens. Während wir alle berufen sind, den Zehnten zu geben und guter Verwalter zu sein, sind einige von uns berufen und begabt. Berufen und begabt zu geben. Lass uns jetzt Römer Kapitel 12, Vers 6 lesen. Und noch folgende. Hier ist ein toller Bibelstelle. Hier sagt es, wir haben verschiedene Gaben, je nach der Gnade, die einem jeden von uns gegeben ist. Jeder von uns, der Jesus liebt, hat eine Gabe. Wenn deine Gabe des Weissagen ist, dann weissage nach deinem Glauben. Wenn sie das Dienen ist, dann diene. Wenn sie das Lehren ist, dann lehre. Wenn sie das Ermutigen ist, dann ermutige. Wenn sie das Geben ist, dann gib großzügig. Wenn sie das Leiten ist, dann tu es fleißig. Wenn sie das Erbarmen ist, dann tu es fröhlich. Hier werden sieben Gaben, sieben Befähigungen von Gott aufgelistet. Eine von den sieben ist die Gabe des Gebens. Das heißt, ich werde dann vielleicht es vermuten, dass jede siebte Person in diesem Saal die Gabe des Gebens vielleicht hat. Jede siebte. Vielleicht, wenn wir dann, in der großen Saal haben wir vielleicht 250 hier. Das heißt dann, vielleicht dann haben wir 30, 40 Leute hier, die Gaben haben, die womöglich noch nicht entdeckt haben. Manche schon, weiß ich schon, dass ihr das dann ausübt und wir alle profitieren dafür, aber einige von uns haben es vielleicht nie entdeckt. So, wenn man diese Gaben hat, dann folgendes spürt man. Geben motiviert dich. Nur die Idee, dass man geben kann, 100, 1000, 10.000, nur die Konzept motiviert dich. Und wenn diese Motivationquote dann so richtig hoch ist, womöglich hast du die Gabe. Du blühst auf, wenn du gibst. Also irgendwie wirst du größer, wenn du weniger hast, wenn du das weitergibst. Du blühst auf. Gott segnet und vermehrt dein Geben auf eine besondere Art und Weise. Wenn man diese Gaben hat, und du dann so dein Auto schenkst, dann spricht der davon, ne, dass der ein Auto geschenkt hat, einen Bus. Und dann nächsten Tag kam noch ein Bus, der hat das geschenkt und dann kam noch ein Bus. Und der sagt, in 18 Monaten hat der, ich habe nicht in Erinnerung, aber 19 Busse geschenkt. Minibusse, Autos. Du merkst, wenn du die Gabe hast, dann kommt eine ausgeprägte Multiplizierung von Gott. Gott gibt für die Vision und die Projekte die örtlichen Gemeinde. Diese andere 90%, wovon man Dankopfer, der lokale Gemeinde ist ein Ort, wo wir starten können für spezifische Projekte oder für die Gemeinde allgemein auch zu geben, Dezente darüber hinaus. Guck mal, Barnabas ist ein gutes Beispiel davon. Da haben wir jemanden mit dieser Gabe schon in der Urgemeinde gesehen. Schauen wir nach Apostelgeschichte Kapitel 4. Ja, keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufe es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Und der Robert, der Buch schreibt, der erzählt, wie er sein ganzes Familienhaus mal geschenkt hat. Ich habe einen Schlafsack mal geschenkt. Das ist so eine Art von Haus, ne? Ein Haus zu schenken. Guck mal, man tat das, indem man es vor der Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef. Ist das prophetisch? Ja. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas, der Ermutiger, erhalten hatte. Was bedeutet, einer der anderen ermutigt. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor den Apostel hin. Die Urgemeinde geprägt auch von Menschen, die diese Gaben des Gebens hatten. Gib dann zu Menschen in Not. Gib dann, wie der Heilige Geist dich führt. Dann, wie wir in Gebet, in unsere Temple Times, dann wenn wir die Gabe des Gebens haben, wird Gott zu uns sprechen können und uns bestimmte Leute mit bestimmten Beträgen aufs Herz geben. Und wir machen die Entdeckung, dass Übernatürliches geschieht. Gibst du Missionen zu Hilfsorganisationen? Weißt du, wir haben dann in Sri Lanka, wir haben diese vier Projekte in einer dritten Welt, wo unsere Leute verhungern, haben wir unsere Konferenzen und Sammlungen von all den Pastoren. Wir haben dann Gemeindegründungen in Dörfer, 500 Gemeinden wollen wir in den nächsten 2 Jahren gründen in die Dörfer. Manche buddhistische Dörfer, wo unsere Leute verfolgt werden. Dann haben wir die Hilfe unter die Armen und die Verfolgten. Da müssen wir Säcke reisen, hunderte Säcke von Reis. Dann wollen wir und schaffen wir an, nur für die nichts zu essen haben. Und dann die Bibelschule gründen, damit wir unsere Leiter ausbilden. Die Projekte heißen Matthew, Mark, Luke und John. Das sind die Namen unserer Projekte. Ich kriege einen Anruf. Ich gehe auf die Knien. Wir haben erst angefangen. Gehe auf die Knien und bete. Und einen Monat später kriege ich einen Anruf. Wir wollen was spenden. Und das war im August. Ja, super. Können wir bitte mehr Informationen haben? Habe ich denn die Webseite geschickt und die Information gegeben? Ja, können wir jetzt den Kontonummer haben? Kontonummer gegeben. Dann habe ich nebenbei gefragt, oh, wie viel? 16.600. Ist am 13. November angekommen. Geht direkt wieder raus. Das ist eine Geschichte von einer Frau, einfach eine Geschäftsfrau. Verheiratete Geschäftsfrau. Und die hat diese Idee, diesen Wunsch, diese Gabe des Geben bekommen. Ich möchte meine lokale Gemeinde 1 Million Euro spenden. Die hat dann der Freude bekommen. Dann 5 Jahre lang hat sie einfach gearbeitet, investiert, ein Teil davon weggetan, wieder investiert, wieder gearbeitet. Nach circa 5 Jahren hat sie die 1 Million Euro zusammen. Hat einen Termin mit dem lokalen Pastor gemacht. Hat nichts gesagt. Macht einen Termin mit dem Pastor dann in Starbucks oder was ähnliches. Setzen Sie hin, Ihr Ehemann, der Pastor. Und die haben dem Pastor gesagt, wir wollen was der Gemeinde spenden. Ist das okay? Na? Und er sagte, ja. Er hatte keine Ahnung, was geschieht. Na? Kennt ihr diesen, können wir den Bild zeigen, na, von dem Check? Na? Viele von uns wissen nicht mehr, was das ist. Es gibt welche hier, die mal Euro-Checks betätigt haben. Erinnert euch an Euro-Checks? Weil in Deutschland gibt es keine Checks, schon seit langem nicht mehr. In Amerika immer noch. Du hast ein Checkbuch rausgenommen, du könntest dann einen Betrag eintragen und der Mensch geht zur Bank und kann das Geld anholen oder einfach dann einzahlen. Die hat ihm ein Schreiben gegeben für 1 Million Euro. Schiebt das den Tisch rüber. Pastor schaut das an, Herzinfarkt. Das ist eine Gabe des Gebens. Und sie, die Frau, freute sich. Der Grund, warum ich diese Geschichte kenne, ist, dass es irgendwo in Deutschland passiert und das wurde uns erzählt anonym auf einer Regionalkonferenz vor ein paar Jahren. Da sind 7 Gaben in dieser Römerstelle aufgelistet. 7. Eine davon ist die Gabe des Gebens. Und manche von uns haben diese Gabe hier. Und es ist wichtig, dass wir dann die Gabe entfalten. Und es ist wichtig, dass wir einander helfen, das zu tun. Lass uns aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen. Gott liebt es, wenn wir fröhlich geben. In dem Buch erzählt er eine Geschichte. Ein Mann kommt nach vorne zum Segnungsteam, nach dem Gottesdienst. Okay? Ein Mann. Und er sagt, der Segner im Team sagt, wofür kann ich beten? Der sagt, bete für mich. Ich habe total Probleme mit Geben. Ich habe total Probleme mit Zenten. Mein Zente geben, irgendwie, schaffe ich es nicht. Erzähl, sagte der Mitbeter. Ja, wenn ich in Schule war, habe ich 50 Euro Taschengeld pro Monat bekommen. 5 Euro, war voll einfach. Ich habe 5 Euro gezentet, einfach. Dann bin ich dann Auszubildende geworden, habe ich 500 Euro im Monat bekommen. 500! Ja, dann habe ich 50 gezentet, 50 gegeben. Das war okay. Aber jetzt bin ich in einer Firma, jetzt verdiene ich netto 5.000 und jetzt soll ich 500? 500 Euro Zenten geben? Das schafft, das irgendwie kann ich nicht. Es ist so schwer, so schwer. Bete für mich. Legt die Hand auf und betet. O Herr, sorg dafür, dass er wieder nur 50 Euro verdient. Gott möchte uns im Herzen, es geht nicht um 50, 5.000, es ist unsere Herzenseinstellung. Ja? Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Gott, du willst, dass wir die ersten Zenten für dich geben, weil es deins ist. Du willst die anderen 90 heiligen. Du willst dann, dass das, was wir in Dankopfer geben, du willst, dass es vervielfacht werden. Nur wenn wir es loslassen. Du willst gute Haushalterschaft belohnen. Und du befähigst Menschen mit den Gaben des Gebens. Und so, wir wollen für alles öffnen. Uns für die ganze Palette öffnen. Amen.